Guten Morgen auch von mir und zum Anfang möchte ich Danke sagen für die Möglichkeit und die Einladung und auch Danke für alles Gebet, das man gebetet hat und wo Leute zu mir gekommen sind und gesagt, wir haben für dich gebetet. Zurück zu den Wurzeln und Lernen von den ersten Christen. Wir schauen uns Apostelgeschichte 5 an, 12 bis 16 soll der Kern sein. Ich lese mal. Und nicht wundern, ich habe manchmal ein bisschen die Übersetzungen vermischt. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Die Apostelgeschichte ist verfasst worden vom Lukas, dem Arzt, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und er hat auf Chronologie geachtet, das heißt, dass alles in Folge ist. Und daher ist es wichtig, und darum möchte ich kurz reinnehmen in den Überblick des gesamten fünften Kapitels, denn es ist doch sehr umfangreich, es kommt sehr viel drinnen vor und es hängt miteinander zusammen. 1 bis 11 sind die inneren Herausforderungen. Der erste Betrug, Heuchelei. Die Gemeinde hat mit den ersten falschen und schlechten Einkehren zu kämpfen in der Gemeinde. Die Folge davon war der Tod. Dann folgt 12 bis 16, der Abschnitt, wenn man ihn als Einzelnes betrachten würde, ist es ein Traumzustand. Genau das, was jede Gemeinde, jeder Missionar erleben will. Kranke werden geheilt, Dämonen werden ausgetrieben, Menschen kommen in Scharen zu glauben. Darum ist es wichtig, das im Ganzen anzusehen, was vorher und nachher passiert ist, wie die Herausforderungen waren. Die Folge von dem Ganzen, von der Gnade Gottes, die da gewirkt hat, war Neid und Hass von Sadduzäern und Pharisäern, also Herausforderungen von ähnlich Denkenden. Die haben es so weit gebracht, dass die Apostel im Gefängnis gelandet sind. Am Anfang wussten sie nicht, wie geht es jetzt weiter. Sie waren zwar nur ein paar Stunden im Gefängnis, denn das heißt, früh morgens lehrten sie dann wieder, wie es der Engel aufgetragen hat. Sie kamen durch ein Wunder hinaus, aber dennoch, sie hatten in dem Moment, in dem sie ins Gefängnis gekommen waren, mit körperlichen, seelischen und geistigen Herausforderungen zu kämpfen. Erneut stehen sie und lehren sie. Erneut stehen sie auch vor dem Gericht, erneut Herausforderungen durch die Schriftgelehrten. Abschließend von dem Ganzen kommt der Rat von Gamaliel. Der Rat, der, wenn Gamaliel sich richtig positioniert hätte und wahrscheinlich ehrlich mit ganzer Wahrheit gesagt hätte, für wen er stehen würde, dann wäre wahrscheinlich die Folge nicht gewesen, eine Geißelung der Apostel. Abschließend die Verherrlichung. Zwei Dinge sind mir ganz besonders aufgefallen in diesem fünften Kapitel, nämlich zum einen, auf das wir eingehen werden, die Sehnsucht nach Heilung, nach Hoffnung. Und das zweite war die Sehnsucht nach gesunder Lehre. Die Menschen haben sich gesehnt nach etwas Gesundem. Es heißt nämlich in Vers 28, die Anklage der Pharisäer: ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Also durch das, dass sie über Jesus Christus gesprochen haben und was er ist und was er getan hat, nämlich dass er barmherzig, liebevoll, geduldig, treu, warmherzig zu denen ist, die ihm nachfolgen. Das hat erfüllt und das hat angezogen. Das hat Jerusalem bewegt und darum soll es gehen heute. Zurück zu den Wurzeln und lernen von den ersten Christen. Und wir wollen den ersten Gedanken uns anschauen. Eine Wurzel, die verbindet. Vers 12. Christus, eine Wurzel, die verbindet. Alle Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle Salomos. Und ich bin bei diesem Wort hängen geblieben und bei diesem Zustand, eines Sinnes zu sein. Es war nämlich Jesus Christus der Grund, warum sie sich getroffen haben. Und es war Jesus Christus der Grund, warum sie eines Sinnes waren. Sein Heiliger Geist, er hat verbunden. Sie waren in Übereinstimmung, in Überzeugung, einer Meinung. Christus ist der Herr. Ihm wollen wir dienen. Seine Mission und seine Vorstellung kommen vor unseren Gedanken und unseren Vorstellungen. Winrich Schäfbuch sagt in einer Predigt dazu Folgendes: Der schlimmste Schaden, den eine Gemeinde erleiden kann, ist der, wenn es in der Gemeinde nicht stimmt. Also wenn es in der Gemeinde keine Einheit gibt und wenn wir nicht eines Sinnes sind. Wenn wir in der Gemeinde den Fokus verlieren auf Jesus. Wenn wir nicht mehr eines Sinnes und eines Geistes sind, wenn alle Dinge wichtiger werden und mehr Zeit und Kraft in Anspruch nehmen als die gemeinsame Anbetung. Und man muss sich dann die Frage stellen, was bleibt uns dann? Was für Geister sind dann in der Gemeinde, wenn es nicht mehr der eine für alle ist? Die Einheit und der Zusammenhalt in Christus bei den Aposteln, der hatte Anziehungskraft. Diese Einheit und das Einssein, das hatte Ausstrahlung, das hatte Auswirkungen auf das gesamte Umfeld. Die Menschen in Jerusalem, in Bethlehem und in umliegenden Ortschaften, sie alle wurden genau davon angezogen. Ziehen wir in Korntal als Brüdergemeinde an, weil wir eines Sinnes sind? Zurück zu den Wurzeln und lernen von den ersten Christen. Was also lernen von den ersten Christen? Eines Sinnes sein in Christus. Zu bleiben vor allem in Christus und immer wieder zu prüfen, ob dem auch so ist. Ein weiterer Gedanke ist, Jesus Christus, eine Wurzel der Macht oder eine Wurzel des Wirkens, eine Wurzel der Autorität. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte es keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Dazu zwei Fragen. Erstens, warum wagten manche keinen engeren Kontakt zu den Aposteln? Es wurde gelehrt, gebetet, getauft, von wahrer Nachfolge, Buße, Umkehr, Gnade, Vergebung und dem kommenden Gericht gesprochen. Die Autorität Gottes wurde gepredigt und war präsent. Die Apostel, die waren mit ganzem Herzen dabei. Mit ganzem Herzen. Die Skeptiker und andere die wussten wer und spürten, wer dazugehören will, der muss es ernst meinen mit Nachfolge und Umkehr. Und manche waren nicht bereit, ihr normales Leben, ihre Komfortzonen aufzugeben und zu verlassen und genau dies tun, mit ganzem Herzen zu dienen und nachzufolgen. Und sie wussten auch und haben sicher gehört, so wie bei Hananias und Sapphira, Halbherzigkeit führt zum Tod. Die zweite Frage, warum sprachen so viele mit Hochachtung von ihnen? Wie schon gesagt, die erste Gemeinde, sie lebte authentisch, die Nachfolge, da war kein Heuchel in ihrem Christsein, wie er in meinem Leben oft ist. Sie haben es authentisch gelebt, kein Heuchel im Christsein. Nein, sie fielen mit ihrer vorbildlichen Art auf. Und diese Liebe, diese Antrieb, die kam aus Jesus Christus. Die Apostel, sie haben ein offenes Ohr gehabt für ihre Mitmenschen. Sie haben Antwort gehabt für die Ratsuchenden. Sie haben Gebet gehabt für die seelisch Armen und Ermahnung für welche, die auf schiefer Bahn gekommen sind. Die Folge war, Menschen kommen in Scharen zum Glauben. Und das ist so spannend, in Apostelgeschichte 2 waren es viele, die zum Glauben gekommen sind. In Apostelgeschichte 4 sind es 5000, die zum Glauben gekommen sind. Und in Apostelgeschichte 5 sind es Scharen, die zum Glauben gekommen sind. Man könnte sagen, die Macht, die Wirkungskraft oder die Druckwelle, das Ausmaß vom Evangelium, der Autorität Jesus Christus hat die ganze Stadt im Positiven durcheinandergebracht. Sie hat die Heiden angezogen und die Schriftgelehrten auf die Palme gebracht. Wenn man bedenkt, in Jerusalem lebten damals knapp 120.000 Menschen und da kommen Menschen in Scharen zum Glauben, dann war das einfach wahrnehmbar, wenn man sich da versucht reinzuversetzen gedanklich. Und das Ziel der Apostel war es, auf keinen Fall sich zu rühmen, darauf stolz zu sein, dass sie immer größer werden, immer mehr Anhänger dazu zu kommen. Nein, ihr Ziel war es, authentisch zu dienen, zu ihren Worten zu stehen und in Christus zu bleiben. Das war der Unterschied zu den Schriftgelehrten. Und das machte die Apostel auch sympathisch. Diese Apostel haben nicht versucht, sich an ihre Umgebung anzupassen, wie es die Kirche in manchen Punkten tut. Sie haben sich auch nicht verbogen, um die Wahrheit verdaulicher zu machen. Sie haben nichts weggelassen. Die Apostel, sie waren klar in ihren Worten und man wusste, wer sie sind, und für wen und was sie gewesen sind. Zurück zu den Wurzeln und lernen von den ersten Christen. Was also lernen von den ersten Christen? Komfortzonen zu verlassen, authentisch zu leben und auf Jesus Christus zu schauen und darauf zu vertrauen, er fügt hinzu. Ein weiterer Gedanke. Jesus Christus, eine Wurzel der Hoffnung. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straßen und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Das ist doch spannend, wenn man daran denkt, die Evangelien, sie berichten, Jesus heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, Jesus sendet Jünger aus, sendet 70 weitere aus. Was tun die? Sie lehren das Evangelium, sie bringen das Evangelium, sie heilen Kranke und sie treiben Dämonen aus. Was machen die Apostel? Sie lehren, sie heilen Kranke und sie treiben Dämonen aus. Aus den umliegenden Orten und Ortschaften kommen viele, um geheilt zu werden. Und wenn man sich das vorstellt und da gedanklich mit reingeht, wie groß muss die Armut, die Krankheit doch gewesen sein in Jerusalem, in Israel? Wie hoffnungslos waren die Menschen in Jerusalem, Jericho, Bethlehem, Tekoa, Mizpah, Gilgal? Das waren die naheliegenden Ortschaften. Jerusalem, die heilige Stadt oder die Stadt der Heiligkeit übersetzt, hat zu kämpfen mit Krankheit, von Dämonen geplagten und Besessenen. Man kann sich jetzt fragen, wollten die Sadduzäer und Pharisäer das Leid nicht sehen oder konnten sie es nicht? Waren sie vielleicht geblendet von der Schönheit des Tempelbezirks mit seinen knapp 150.000 Quadratmeter Fläche? Konnten sie es nicht wahrhaben, dass das heilige Jerusalem krank ist? Ein weiteres Detail, auf das ich noch kurz hinweisen möchte: Die Pharisäer, die hatten doch viele Regeln aus den 5 Büchern Mose, der Tora, und sie haben zusätzlich Verschärfungen gehabt. Eine Verschärfung war es zum Beispiel, ein Schriftgelehrter durfte nicht in den Schatten einer Prostituierten oder eines Leichnames kommen, denn es hatte die gleiche Folge, wie als würden sie körperlich mit dem Leichnam in Berührung kommen, nämlich Unreinheit. Das wusste ich nicht und ich kenne das eigentlich nur aus dem Hinduismus. Dort erfahren das die Dalits, die Kastenlosen, und die Dalits, die sagen über sich Folgendes: Wer als Dalit geboren wurde, der steht ganz unten im Kastensystem. Sie gelten als unrein und unheilbringend. Sie dürfen kein Wasser aus den Dorfbrunnen schöpfen und nicht einmal ihr Schatten darf auf einen Kasten-Hindu fallen. 160 Millionen Menschen in Indien erleben dieses Schicksal. Sie selber nennen sich Dalits, übersetzt die Zerbrochenen. Jetzt haben wir im Gegenstück Apostelgeschichte 5 die Zerbrochenen und die Hoffnungssuchenden, die Geplagten in Jerusalem, die sich auf dem Boden der Straße gesammelt haben, um Heilung zu erfahren. Sie suchen die Nähe und die Hoffnung eines Heilers und begegnen durch Petrus den Heiland Jesus Christus. Was war der Sinn der Heilung und der Dämonenaustreibungen eigentlich in dem Ganzen? Der Sinn der Heilungen und der Dämonenaustreibung war es, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Man könnte sagen, dass diese Spektakel, die geschehen sind, die sind nur nebensächlich. Sie sind Begleiterscheinungen von dem, was wichtig ist und was eigentlich zählt, nämlich dass Menschen erneuert wurden. Sie wurden ein neuer Mensch, sie haben Hoffnung bekommen, sie haben auch Heilung erfahren, aber sie haben Hoffnung bekommen und sie haben ein Geschenk bekommen, nämlich Zugang zur Ewigkeit, Zugang zum ewigen Vater im Himmel. Und wisst ihr was, das ist genau unser Auftrag, der heute auch noch da ist. Wir haben genau denselben Auftrag wie die Apostel damals, nämlich Menschen die rettende Botschaft zu bringen und ihnen diese zu erzählen. und diese auch authentisch zu leben, eine Gemeinde zu sein, die Hoffnung lebt und ausstrahlt. Denn wir wissen, Jesus Christus ist der gleiche damals und heute. Und er will immer noch genau dasselbe, wie er es damals in Apostelgeschichte 5 auch wollte, nämlich dass Menschen ihr Leben in seine Hände legen, dass Menschen auf die Knie gehen und ihre ganze Hoffnung in Jesus legen, dass sie ihm Vertrauen und Erfahrung sammeln und Erfahrung erleben, dass er der Weg ist, dass er die Autorität hat und dass er der Ursprung ist. Jesus Christus ist genau dafür gestorben und er ist dafür leibhaftig auferstanden, damit wir einen Zugang haben zum Vater. Jesus Christus, er hat seine Perfektion verlassen, seine Macht aufgegeben, damit wir, wie auch die Menschen damals, Gottes Macht erfahren dürfen und das Zerbrochene wieder heil wird. Jesus Christus kam, um uns Hoffnung zu bringen. Er ist die Wurzel, nach der wir alle suchen und gesucht haben. Was gibt es abschließend zu sagen? Das heilige Jerusalem, das gibt es immer noch. Kranke sind dort immer noch. Von Dämonen geplagte ebenso. Korntal hat das gleiche Leid zu tragen. Ja, man könnte sagen, die ganze Welt hat dieses Leid zu tragen. Kranke, von Dämonen geplagte oder Besessene, die gibt es überall, die sind überall. Was sich auch nicht verändert hat, ist der Auftrag zu verkündigen, es gibt Hoffnung. Es gibt was Besseres. Nämlich, es gibt noch das zukünftige Jerusalem, in dem es keine Krankheit, keine Qualen, kein Leid mehr geben wird. Es wird ein vollkommenes, herrliches, ewiges und wahrhaftiges Jerusalem sein. Und das ist unser Ansporn, das ist unser Antrieb, das ist unsere Hoffnung. Jesus Christus, der es vorbereitet hat für alle, die an ihn glauben, die es ernst meinen mit Nachfolge und die es ernst meinen, ihm zu dienen. Zurück zu den Wurzeln und lernen von den ersten Christen, wie sie auf Jesus geschaut haben und wie lieb sie ihn gehabt haben. Amen.